Deutschlandfunk Interview.
2 Monate sind vergangen seit dem Massaker der Hamas in Israel mit mehr als 1200 Toten, mehr als 130 Geiseln hält die Terrorgruppe noch immer in ihrer Gewalt. 2 Monate dauert nun auch schon der Kampf der israelischen Armee gegen die Hamas im Gazastreifen, unterbrochen nur von einer einwöchigen Feuerpause. Die ist längst Geschichte. Der Krieg in Gaza, der geht weiter. Israelische Soldaten sind in den letzten Tagen immer weiter auch in den Süden dieses Gebiets vorgedrungen. Alles verbunden mit vielen Toten, mit Zerstörung und mit Schäden, die noch lange nachwirken werden. Wie wird das alles weitergehen? Welche Szenarien gibt es noch für Israel und den Gazastreifen, für Israel und die Palästinenser, für den gesamten Nahen Osten? Können wir darüber sprechen mit dem Nahost-Experten und Publizisten Michael Lüders, jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Lüders.
Schönen guten Morgen, hallo.
Herr Lüders, zunächst mal, wie schätzen Sie das ein? Wie lange wird dieser Krieg noch weitergehen?
Das ist eine sehr gute und schwer zu beantwortende Frage. Es ist offenbar so, dass es schon Druck seitens der USA auf die israelische Regierung gibt, den Krieg allmählich zu beenden. Ob die sich nun darauf einrichtet oder nicht, bleibt offen. Israelische Medien spekulieren darüber, dass dieser Krieg mindestens noch bis Ende Januar weitergeführt werden wird, also noch mehrere Wochen.
Wie sehr ist denn die Hamas inzwischen durch diesen Krieg geschwächt?
Das ist ganz schwer zu beurteilen, weil wir nicht genau wissen, was ist deren Strategie, wer sitzt eigentlich in den Bunkeranlagen, wen genau will die israelische Regierung, will das israelische Militär dort ausschalten. Es gibt keine gesicherten Informationen. Es ist aber so, dass es der israelischen Armee bislang nicht gelungen ist, eine Art Kapitulation der Hamas zu erzwingen. Die Kämpfe gehen weiter und den Preis zahlt eben die Zivilbevölkerung. Wir sind mittlerweile bei über 17.000 Toten.
Sie haben solche Konflikte ja in der Vergangenheit immer wieder beobachtet. Wie ist das denn überhaupt möglich, dass die Hamas auch jetzt nach 2 Monaten so heftigen Beschusses durch die israelische Armee, nach 2 Monaten in einem so heftig geführten Kampf immer noch in der Lage ist, aus diesem kleinen Gebiet Raketen in Richtung Israel abzufeuern? Warum funktioniert das immer noch? Warum funktioniert auch dieses Terrornetzwerk immer noch?
Auch das ist eine sehr gute Frage, die von Deutschland aus schwer zu beantworten ist. Es ist wahrscheinlich so, dass die Unterstützung für die Hamas nach wie vor recht groß ist, beziehungsweise dass die Kämpfer der Hamas sich so gründlich vorbereitet haben auf diesen zu erwartenden Angriff der israelischen Armee, dass sie in der Lage sind, noch lange Zeit Widerstand zu leisten. Das alles ist natürlich eine sehr ungute und gefährliche Situation. Wenn man sich die Frage stellt, wie kommt man aus dieser Lage heraus, dann müsste man sich natürlich überlegen, dass es eine politische Lösung gibt für die Palästinenserfrage. Dafür sind wir aber, davon sind wir Lichtjahre entfernt. Die gibt es nicht. Es gibt keinerlei Perspektive für einen palästinensischen Staat. Die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit ist jetzt noch durch diesen Krieg erneut gestärkt worden, sodass die nächste Generation von Gewalttätern bereitsteht. Die Hamas oder auch andere Gruppierungen sind nicht in der Lage, Israel militärisch in die Knie zu zwingen. Aber umgekehrt wird Israel, und ich meine die israelische Armee und die israelische Regierung, niemals in der Lage sein, den palästinensischen Widerstand gegen die Besatzung auszuschalten.
Sie haben schon angesprochen, dass der Druck aus dem Ausland groß ist, auch der Druck aus den USA. Auch US-Präsident Joe Biden, der mahnt ja immer wieder zur Zurückhaltung, will sozusagen Israel da immer wieder auf einen etwas anderen Kurs bringen. Sie haben jetzt auch gesagt, möglicherweise noch bis Ende Januar könnte dieser Krieg andauern. Wie kann Israel das schaffen, wenn der Druck aus dem Ausland immer größer wird? Oder anders gefragt, ist Israel da zunehmend isoliert?
Israel ist perspektivisch zunehmend isoliert auf der internationalen Bühne. Es gibt vor allem 2 Länder, die Israel vorbehaltlos unterstützen. Das sind die USA und Deutschland, auch Großbritannien in Teilen. Aber nichtsdestotrotz, die Isolierung Israels wird sich fortsetzen. Und es ist eben nicht möglich, diesen Konflikt militärisch zu lösen. Das ist ein Bewusstsein, das in der israelischen Politik offenbar nicht sehr weit verbreitet ist. Und es wird infolgedessen immer mehr Gewalt geben und keine Ruhe. Und es ist eben auch nicht gut, wenn die westliche Politik hier keine klaren Worte spricht in Richtung Israel. Es gibt zwar seitens der USA solche Worte, dass Israel sich zurückhalten möge, die Zahl der zivilen Opfer reduziert werden mögen, aber gleichzeitig schicken die USA flugzeugweise Waffen in Richtung Israel. Das tut auch die Bundesregierung. Die Waffenexporte nach Israel sind in diesem Jahr um 80% gestiegen, wobei der größte Anteil auf die Zeit nach dem 7. Oktober entfällt. Also man darf schon behaupten, dass westliche Waffenlieferungen ganz erheblich dazu beitragen, Palästinenser im großen Umfang im Gazastreifen zu töten.
Das sind die westlichen Staaten. Welches Bild geben denn die arabischen Staaten in diesem Konflikt ab?
Es ist so, dass bis zum 7. Oktober die arabischen Führungen im Grunde genommen sich mit Israel arrangiert hatten. Saudi-Arabien stand kurz davor, einen Friedensschluss mit Israel einzuleiten. Die Regierungen in der arabischen Welt haben die Palästinenser weitestgehend in Anführungsstrichen verraten. Aber dieser Krieg, der jetzt tobt seit dem 7. Oktober, hat die Emotion und die Solidarität in den arabischen Bevölkerungen massiv gefördert. Und es ist für die jeweiligen Machthaber gefährlich, diesen Gefühlen keinen Ausdruck zu verleihen. Deswegen haben ja auch selbst die Staaten, die mit Israel einen Friedensvertrag geschlossen haben, ihre Botschafter zurückgerufen. Die Stimmung in der arabisch-islamischen Welt, man kann sagen, im globalen Süden insgesamt, ist fast schon explosiv. Niemand hat Verständnis oder die wenigsten haben Verständnis dafür, dass die westlichen Staaten, die sich doch sonst sehr auf ihre Werte berufen, keinerlei Intervention erkennen lassen, um diesem Töten ein Ende zu bereiten. Und ich glaube, dass wir den Fallout dieser Gefühle noch erleben werden, auch in Form zum Beispiel von Terroranschlägen.
Ich will ganz kurz noch bei der Rolle der arabischen Staaten bleiben. Könnte es sein, dass viele von diesen Ländern diesen Krieg in der Vergangenheit und auch aktuell lediglich nutzen, um sozusagen die Spannungen in Israel aufrechtzuerhalten, einen Konflikt am Köcheln zu halten und dass ihnen überhaupt nichts liegt an der Zukunft der Palästinenser oder einem eigenen palästinensischen Staat?
Also die Zukunft der Palästinenser ist den meisten arabischen Regierungen bis zum 7. Oktober relativ egal gewesen. Man hat irgendwie geglaubt, dass sich das Problem von selber lösen könne. Aber ich denke nicht, dass es irgendwelche Hinweise darauf gibt, dass die arabischen Staaten ein Interesse daran hätten, dass sich dieser Konflikt fortsetzt. Denn man darf wirklich nicht unterschätzen, und das ist etwas, das wir in Deutschland nicht wahrhaben, dass die Identifizierung mit der palästinensischen Sache immens ist. Und es wird gerade uns in Deutschland noch mächtig auf die Füße fallen, dass sich die hiesige Regierung, aber auch weite Teile der Medien dermaßen einseitig positionieren zugunsten einer israelischen Regierung, die als Ultrarechts zu bezeichnen und wirklich nicht Ausdruck übertriebener Unhöflichkeit wäre. Wir differenzieren kaum in der Beurteilung der Politik Israels. Und das nimmt man in Ländern des globalen Südens wahr. Und das fällt uns mittelfristig auf die Füße. Wir isolieren uns und wir erkennen nicht, dass wir, also die Bundesregierung, zum zweiten Mal nach dem Ukraine-Krieg Entscheidungen trifft, die im globalen Süden nicht geteilt werden.
Gut, Herr Lüders, da sagen Sie jetzt einige Dinge, mit denen wahrscheinlich hier viele Menschen nicht übereinstimmen werden. Ich würde mal gerne über dieses eine Argument, was Sie genannt haben, kurz noch sprechen, dass in Deutschland nicht offen genug über diesen Konflikt gesprochen wird. Ist das nicht normal für ein Land, das ein so schwieriges Kapitel hat mit dem Holocaust, mit dem Dritten Reich, dass so ein Land Schwierigkeiten hat, sozusagen von einer israelischen Regierung abzuweichen und haben nicht im Grunde viele andere Länder ähnliche schwierige Kapitel in ihrer Geschichte, bei denen es ihnen schwerfällt, von einem Kurs abzuweichen, beziehungsweise bei dem sie sich auf einen Kurs festgelegt haben und da nicht nur deshalb davon abweichen, weil es möglicherweise plötzlich eine Regierung in einem anderen Land gibt, mit der sie nicht übereinstimmen?
Da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an. Hannah Arendt zufolge gibt es zwei Möglichkeiten, mit den Verbrechen des Dritten Reiches und mit dem historischen Vermächtnis von Auschwitz umzugehen. Entweder eine bedingungslose Solidarisierung mit der jeweiligen israelischen Regierung oder aber das Verstehen dieses Menschheitsverbrechens als ein Menetekel, das gerade uns in Deutschland veranlassen sollte, immer dann die Stimme zu erheben, wenn anderswo auf der Welt ein kolossales Unrecht passiert. Solidarität mit Israel, selbstverständlich in den Grenzen des 5. Juni 1967 und in dem Gedanken eines friedlichen Zusammenlebens mit Israel, zwischen Israelis und Palästinensern. Aber eine uneingeschränkte Solidarität mit einer israelischen Regierung, deren Minister vorschlagen, beispielsweise eine Atombombe über Gaza zu zünden oder die offen davon sprechen, dass jetzt die zweite Nakba, die zweite Vertreibung von Palästinensern im großen Maßstab nach der israelischen Staatsgründung 47, 48 vollzogen wird, das kann es doch nicht sein. Und wir erleben doch gleichzeitig eine terroristisch zu nennende Siedlergewalt im Westjordanland. Das alles nimmt man in Deutschland zur Kenntnis und will sich dazu aber nicht äußern. Und wie können wir wir es zulassen, dass mehr als 17.000 Menschen jetzt getötet worden sind? Die allergrößte Mehrzahl von ihnen sind Kinder und Frauen. Was ist eigentlich der Wechselkurs für ein palästinensisches Leben? Was passiert, wenn die Todeszahl auf 20, 30, 50.000 steigt? Wollen wir dann auch einfach nur schweigen? Das historische Vermächtnis, um es klar an Deutsch zu sagen, von Auschwitz lautet nicht Solidarität mit dieser israelischen Regierung unter Benjamin Netanyahu, sondern Solidarität mit den Friedensbewegungen weltweit, insbesondere in Israel und in den palästinensischen Gebieten.
Die Meinung des Publizisten und Nahostexperten Michael Lüders. Herr Lüders, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.